Wir haben heute ein bisschen Unterstützung mitgebracht, aber keine Angst, der tut nichts. Wer von euch war heuer im Urlaub? Doch ein paar, es ist ja heuer ein bisschen schwierig. Wer war sonst allgemein jetzt mit dem Auto unterwegs heuer? Mehrere. Wer war im Stau? Ganz wenige. Aber ihr wisst, was ein Stau ist. Kennt ihr einen Stau? Das ist eine tolle Sache, oder? Da freut man sich. Man fährt so gemütlich dahin auf der Autobahn, 130. Und dann merkt man irgendwie, Verkehr wird mehr, man wird langsamer, irgendwann muss man zurück runterschalten. Verkehr wird immer dichter, immer zäher. Irgendwann kommt man einmal so schrittweise vor und irgendwann steht man. Man schaut vor, was ist da los, man sieht nichts, man macht den Radio an, Verkehrsfunk, man hört nichts, man steht und es rührt sich nichts und man kommt nicht weiter und hat keine Ahnung, warum eigentlich. Man ist ausgebremst. Das Positive ist, irgendwann löst sich ja jeder Stau auf und irgendwann geht es weiter, sonst wären wir heute nicht da. Irgendwann geht es weiter und weiter geht auch heute unsere Predigtreihe über den Philipperbrief, Nachfolge entdecken. Und wir haben ja auch diese Hefteln, diese grünen. Wer keins hat, der kann sich dann bei Samuel noch melden. Um 4 Euro gibt es diese Hefte, die man täglich daheim ein bisschen durcharbeiten kann, in den Hauskreisen oder Bibelstunden oder Kleingruppen durchschauen kann, dass das einfach nicht nur eine Predigtreihe ist, wo man am Sonntag eine nette Predigt drüber hört, sondern wo man dann persönlich einfach da reinlesen kann in den Philipperbrief und ein bisschen mitarbeiten kann. Und es sind da doch sehr herausfordernde Fragen drinnen, vor allem auch zum heutigen Predigtext bin ich draufgekommen. Gut, es geht um den Philipperbrief. Wir haben heute die dritte Predigt eigentlich darüber und wir haben vor 2 Wochen über die Gemeindegründung gehört, vor Apostelgeschichte 16. Und ich habe dann ein bisschen weitergelesen, wie es dann weitergegangen ist. Paulus war ja der Missionar schlechthin. Wo der überall rumgekommen ist, mit welchen Leuten der zu tun gehabt hat, welche Gemeinden der gegründet hat, wie viele Briefe er geschrieben hat. Und dann ist er nach Jerusalem gekommen und ist dort verhaftet worden. Das war dann ein ziemliches Hickhack, Gerichtsverhandlungen, die Juden wollten ihn umbringen, hat immer wieder versuchte Mordanschläge gegeben. Dann war er zuerst in Jerusalem, dann ist er weitergeschickt worden nach Caesarea, dann waren da so Persönlichkeiten involviert wie der Claudius Lysias, der Felix, der Portius Festus, dann der König Agrippa und irgendwann hat es ihm Paulus gereicht und als römischer Staatsbürger hat er sich dann auf den Kaiser berufen. Und dann ist er nach Rom geschickt worden. Und in Rom war er dann 2 Jahre lang im Hausarrest. Das lesen wir ganz zum Schluss in der Apostelgeschichte. Da steht, Paulus blieb 2 Jahre in der von ihm gemieteten Wohnung und konnte dort alle empfangen, die ihn aufsuchen wollten. Er predigte ihnen frei und offen und völlig ungehindert die Botschaft vom Reich Gottes und lehrte sie alles, was Jesus Christus, unseren Herrn, betrifft. Also er hat nicht rummarschieren können und frei predigen können, so wie das eigentlich bisher gewohnt war, sondern er war eben in diesem Haus, in dieser Wohnung und war auf Mundpropaganda angewiesen. Er hat nicht zu den Leuten hingehen können, sondern hat warten müssen, dass die Leute zu ihm kommen, damit er ihnen dann von Jesus erzählen kann. Er hat, heute würde man sagen, eine elektronische Fußfessel gehabt. Er hat nicht raus dürfen. Er hat einfach nur in seinem begrenzten Umfeld dort in dieser Wohnung bleiben müssen. Und er hat dann einfach das Beste daraus gemacht und hat einen evangelistischen Hauskreis gegründet, könnte man sagen. Was wir wissen ist, dass er dann wieder freigesprochen worden ist, also nach diesen 2 Jahren, das war dann wahrscheinlich so das Ende seiner Haft und er ist dann wieder freigekommen, er hat dann auch eine weitere Missionsreise gestartet. Es ist fraglich, ob er dann nach Spanien kommen ist oder nicht, das war ja sein großes Ziel eigentlich, zuerst nach Rom und dann nach Spanien. Ist nicht ganz so gegangen. Nach Rom ist er als Gefangener gekommen und Spanien ist fraglich. Es gibt zwar Anzeichen dafür, aber da sind sich die Gelehrten nicht ganz einig, ob das wirklich dann hingehört ist. In der Bibel steht nichts davon und auch sonst von anderen Quellen ist man sich eben auch nicht ganz sicher. Aber wir befinden uns jetzt halt in dieser ersten Gefangenschaft. Danach ist er noch einmal gefangen genommen worden und letztendlich dann auch hingerichtet worden in Rom zusammen mit Petrus. Also Petrus ist gekreuzigt worden und Paulus ist mit dem Schwert hingerichtet worden. Aber das ist dann, was weiter passiert ist. Wir befinden uns jetzt in seiner ersten Gefangenschaft eher am Ende. Und in dieser Gefangenschaft hat er Briefe geschrieben, den Epheser, den Philippa und den Kolosserbrief. Und wir schauen uns jetzt eben diesen Philipperbrief an. Und da haben wir letzten Sonntag eine Predigt darüber gehört, über die ersten 11 Verse. Und da ist es darum gegangen, wie geht es den Philippern? Er fragt ihn und ist interessiert daran, wie geht es den Philippern? Und hat sich da sicher auch zurückerinnert, er hat diese Gemeinde gegründet, er kennt die Leute dort. Und so die ersten drei Europäer überhaupt, die mit dem Evangelium konfrontiert worden sind, das waren ja eine Modeboutique-Besitzerin, eine Esoterikerin und ein Justizwachebeamter. Das waren die ersten drei, die mit dem Evangelium konfrontiert worden sind und in weiterer Folge werden noch andere dazugekommen sein und dann ist dort eine Gemeinde entstanden. Und Paulus ist eben sehr daran interessiert, wie es denen geht. Und ich habe mir gedacht, ich kann mich auch an viele Menschen erinnern, die ich in meinem Leben kennengelernt habe. Zu sehr vielen habe ich heute überhaupt keinen Kontakt. Aber immer wieder kommt mir so ein Gedanke, wie geht es denen denn heute? Was machen die? Ich habe überhaupt keinen Kontakt, ich weiß nicht. Aber es wäre interessant, einfach mal zu wissen, wie es so vielen Menschen geht, denen wir so in unserem Leben begegnet sind. Und Paulus ist eben auch sehr daran interessiert. Und dann, ab Vers 12 geht er dann weiter und die Frage ist da, wie geht es Paulus? Also zuerst, wie geht es euch, wie geht es mir? Es ist ein Geben und Nehmen. Es ist einfach eine Beziehung da zwischen Paulus und dieser Gemeinde in Philippi. Und diesen heutigen Text, Verse 12 bis 26, wie geht es Paulus, habe ich jetzt eingeteilt in zwei Bereiche, wobei der Vers 18 so die Grenze ist, da ist der Übergang. Und da sagt Paulus eben, ich freue mich, ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Also er hat einen freudigen Rückblick, ich freue mich über all das, was bisher passiert ist. Und dann sagt er, ich werde mich auch weiter freuen, ein erwartungsvoller Ausblick. Zuerst der Rückblick, ich freue mich. Ja, worüber? Worüber freut sich Paulus? Er hat eine lange Reise hinter sich, ist jetzt in Gefangenschaft, bereits 2 Jahre da im Hausarrest. Und soweit man da weiß und rauslesen kann, ist er jetzt am Ende dieser Zeit nicht beim Hausarrest, sondern scheinbar in der Kaserne bei diesen Elitesoldaten untergebracht. Da steht in Vers 13, denn hier weiß jeder, dass ich für Christus in den Ketten liege, sogar die Soldaten der Palastwache. Oder ein bisschen besser übersetzt, sodass meine Fesseln in Christus im ganzen Prätorium, also in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen anderen offenbar geworden sind. Also er war nicht mehr in Hausarrest, wo er sich frei bewegen hat können, sondern er war in Ketten. Und wie das damals üblich war, ist man dann an einen Soldaten gekettet gewesen, der auf einen aufgepasst hat. Die Schicht ist meistens so 6 Stunden gegangen, nach 6 Stunden ist der Soldat ausgewechselt worden und so ist es halt immer dahin gegangen. Und soweit man auch weiß, war Rom damals schon ziemlich eine Bürokratie, hat sich dann fortgesetzt, die EU ist heute auch eine ziemliche Bürokratie. Und der Fall Paulus war sicher nicht der dringlichste. Also die haben sicher Wichtigeres zu tun gehabt als diesen Juden, der da heute halt gepredigt hat und deshalb von den Juden angeklagt worden ist. Und was auch noch dazu gekommen ist, diese Ankläger, die Pharisäer aus Jerusalem, die sind nicht nach Rom gekommen. Das heißt, die Ankläger waren nicht da. Paulus war da jetzt 2 Jahre in Untersuchungshaft und die Ankläger sind nicht gekommen. Das wird wahrscheinlich dann auch der Hauptgrund gewesen sein, warum es dann zu einem Freispruch gekommen ist, weil es einfach nie wirklich zu einer Anklage gekommen ist. Also Paulus ist ja höchstwahrscheinlich kurz vor seiner Entlassung. Und ich habe mich dann ein bisschen versucht, so reinzusetzen. Ich muss dann da gehen, wenn man eben da in Jerusalem und so das einiges hinter sich gehabt hat und da kommt man nach Rom, dann 2 Jahre Hausarrest und dann in der Kaserne an einen Soldaten gekettet die ganze Zeit. Man kann nicht einmal alleinig aufs Klo gehen. Muss jetzt nicht so das Tollste sein, was man sich vorstellen kann. Und ich kann mir vorstellen, dass man da einfach so ein bisschen hin und her schwenkt. Einerseits frustriert über alles, was bisher war, und andererseits war immer wieder dieser Hoffnungsschimmer, jetzt sind schon 2 Jahre und jetzt werde ich wahrscheinlich bald wieder freikommen. Also so schwenken zwischen Frust und Hoffnung. Aber Paulus tickt da einfach ganz anders. Und er sieht seine Gefangenschaft von Anfang bis zum Schluss nicht als eine Belastung, sondern als eine Chance. Und er sagt dann im Vers 12, ihr sollt wissen, liebe Geschwister, dass alles, was mir hier zugestoßen ist, die Verbreitung des Evangeliums gefördert hat. Stopp. Alles hat das Evangelium gefördert. Wie reagieren wir, wenn wir Pläne haben, die dann so überhaupt nicht funktionieren? Wenn da Hindernisse sind, wenn wir behindert werden, wenn wir im Stau stecken, es geht nichts weiter, wir sind komplett ausgebremst. Was ist die natürliche Reaktion drauf? Weil es enttäuscht, es kommt dann ein Frust hoch, es kommt ein Zorn hoch. Warum, wieso, was soll ich das, kann das nicht anders sein? Und Paulus war ja so ein fähiger Missionar, was hätte der nicht alles erreichen können, wenn er frei gewesen wäre, wenn er draußen überall an jeden das Evangelium erzählen hätte können. Aber nein, er muss da 2 Jahre im Hausarrest sein und jetzt in der Kaserne. Das sind ja nur Probleme, nur Behinderungen, was freut er sich da so drüber? Paulus hat da einfach eine völlig andere Perspektive. Er folgt nicht einer menschlichen Logik, sondern Glauben und Gottvertrauen. Und für ihn sind einfach alle neuen Umstände, neue Chancen und neue Möglichkeiten. Was ist deine Einschränkung, deine Eingrenzung, deine Kette, von der du nicht wegkommst, dein Gefängnis? Was sind deine Pläne, dein Verlangen, deine Wünsche? Das ist so, wie du dir das vorstellst, vielleicht nicht erfüllen. Ja, wenn ich nur, oder wenn die Umstände nur so und so wären, ja, dann würde ich, dann werde ich, dann wäre dieses und jenes möglich. Das sind so Sachen, die mir immer wieder mal durch den Kopf gehen und ihr werdet es wahrscheinlich auch kennen. Wenn das noch alles ein bisschen anders wäre, dann wäre alles besser, dann wäre dieses und jenes möglich, aber jetzt bin ich eingeschränkt, jetzt geht das halt nicht so. Wir kennen das. Wir haben jetzt im Herbst bei uns daheim die Obstbäume alle schneiden lassen, da ist ein Gärtner gekommen, hat eben alle Obstbäume beschnitten und ich habe dann einmal rausgeschaut in den Garten und habe mir gedacht, oh meine Güte, was führt denn der auf? Da waren bei Weitem mehr Äste am Boden als am Baum oben. Da war alles voll mit Ästen und wenn du die Bäume angeschaut hast, da war gar nicht mehr viel was da. Da habe ich gedacht, bitte, was führt der auf? Warum schneidet der bitte so viel weg? Und das waren ja keine kaputten Bäume, die waren alle in Ordnung. Die Äste, die waren gesund. Warum schneidet er die weg? Weil der Baum das braucht. Ein Baum kann nur richtig wachsen, wenn man einfach immer wieder Äste wegschneidet. Da muss man sehr viel wegschneiden, damit dann das, was übrig bleibt, umso besser wachsen kann, umso mehr Frucht bringen kann. Und auch um einem Baum ein bisschen eine Form zu geben. Wir haben einen Baum, der wächst immer so in Richtung Bach runter. Da haben wir gesagt, auf der Seite, das gehört weg, damit er mal in die anderen Seiten wächst. Und so macht Gott das auch oft, dass er uns beschneidet. Dass er jetzt nicht nur schlechte Sachen aus unserem Leben wegschneidet, schlechte Eigenschaften oder schlechte Beziehungen, sondern zum Teil auch einfach gute Sachen, dass er uns ausbremst, dass er uns einschränkt in unseren Möglichkeiten, in unseren Begabungen. Warum? Damit dann das, was übrig bleibt, umso besser wachsen kann und sich umso besser entfalten kann. Wir sollen nicht alles machen, sondern nur das, was Gott geplant hat. Es soll kein Wildwuchs an Möglichkeiten sein, alle Begabungen, alles Mögliche, das man machen kann, sondern nur das, was Gott möchte. was könnte man da alles machen? Man könnte bei der Musik mitmachen, man könnte bei der Technik mitmachen, man könnte evangelisieren, man könnte putzen, man könnte Kinderarbeit machen. Alles Mögliche könnte man machen. Aber es will nicht jeder alles machen, sondern das, was Gott vorgesehen hat. Und das ist, genau, das ist der erste Punkt, den wir uns da merken können, glaube ich. Was hat er für Paulus vorgesehen? Was hat er für dich vorgesehen? Was ist dein Platz? Dem Epheserbrief schreibt Paulus im 2. Kapitel: Was wir jetzt sind, ist alles Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Wir sollen das tun, was Gott vorbereitet hat und nicht alles mögliche andere, was wir gern machen würden. Der Philosoph Wilhelm Leibniz hat einmal geschrieben: Wir leben in der besten aller Welten. Wir leben in der besten aller Welten. Das heißt, es gibt in deinem Leben nichts Besseres als das, was du gerade erlebst. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt in deinem Leben nichts Besseres als das, was du gerade erlebst. Das Leben, das du gerade lebst, das ist das beste vorstellbare Leben, das für dich möglich ist. Schwieriger Satz. Da muss man wirklich drüber nachdenken. Es gibt für dein Leben nichts Besseres als das, was du gerade hast. Naja, gut. Also wenn man so drüber nachdenkt, worüber man alles dankbar sein könnte, da gibt es viele Sachen. Das sollten wir, glaube ich, viel öfter machen, dass wir einfach einmal auflisten, wofür wir alles dankbar sein könnten. Aber dann kommt das Aber. Ja, da gäbe es schon noch Verbesserungspotenzial auch, oder? Da ist schon noch ein bisschen Luft nach oben. Also es wäre da und dort schon noch mehr möglich oder Besseres möglich, oder? Im Römerbrief, das ist ein schöner Vers zum Auswendiglernen, Römer 8, 28, da schreibt Paulus: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, was? Alle Dinge zum Besten dienen. Also nicht manches ist ganz okay und für manches können wir dankbar sein, sondern es ist alles zum Besten. Schwierig. Das ist der nächste Punkt, den wir, glaube ich, mitnehmen können. Es dienen alle Dinge zum Besten. Ist das so? Empfindest du das so? Erlebst du das so? Also ich glaube, wir empfinden das oft ganz anders. Und sehen das nicht immer so, dass wirklich alles zum Besten dient. Warum setzt Gott meine genialen Pläne und Ideen, die ich habe, nicht um? Könnte er ja. Es gibt so viele Sachen, die wir machen könnten und dann plant man es und versucht und dann sagt Gott, nein. Warum denn? Das dient ja nicht zum Besten, oder? Vielleicht kennst du den Film Bruce Allmächtig. Da geht es um diesen Bruce, bei dem läuft einiges schief. Und der wird immer zorniger, immer grantiger und dann schimpft er nicht nur über Gott, sondern schimpft auch mit Gott und fordert Gott richtig heraus und schmeißt Gott alles hin. Warum, wieso, was denkst du dabei? Das ist richtig so Hiob-mäßig eigentlich. Und dann hat er Begegnung mit Gott. Und Gott sagt ihm quasi so, ja, wenn du glaubst, dass du es besser machen kannst, wenn du bessere Ideen hast als ich, bitte, dann mach. Dann macht Gott so für gewisse Zeit quasi Urlaub und übertragt diesen Bruce all seine Allmacht. Darum hat der Titel Bruce Allmächtig. Er ist jetzt quasi für gewisse Zeit Gott und kann alles machen. Und das ist am Anfang super, der kann wirklich alles machen. Aber je länger dass das dauert, desto mehr schaut er über seinen kleinen Tellerrand raus und sieht nicht nur seine Probleme, was er hat, sondern fängt an, das große Bild zu sehen. Und dann kommt er drauf, wenn ich jetzt da irgendwas mache, dann hat das wieder Auswirkungen auf dort und es wächst ihm dann im Endeffekt alles über den Kopf. Und es endet einfach im Chaos. Und er ist dann froh, dass Gott dann wieder kommt und er das wieder abgeben kann. bei Paulus haben wir auch gedacht, nein, der wäre doch viel effektiver, wenn er draußen wäre, als wenn er im Gefängnis ist. Aber am Ende des Tages kommt man drauf, trotzdem immer wieder drauf, Gottes Pläne sind besser als unsere und seine Wege sind besser als unsere Wege. Und letztendlich hat Gott alles unter Kontrolle, auch wenn wir die Kontrolle nicht haben. Warum? Vers 13, denn hier weiß jeder, dass ich für Christus in Ketten liege, sogar die Soldaten der Palastwache. Und diese Soldaten, das waren nicht solche kleinen Nurmis, irgendwelche Grundwehrdiener, das waren Elitesoldaten, das waren Persönlichkeiten mit Einfluss. Die haben was zu sagen gehabt. Und wir wissen, dass später dann in Rom das Christentum zur offiziellen Religion erklärt worden ist. Vielleicht ist da zu diesem Zeitpunkt schon der Same dafür gesät worden. Weil diese Soldaten, die haben Einfluss gehabt. Und von denen hat ein jeder das Evangelium gehört. Und das hat auf jeden Fall Kreise gezogen. Das ist nicht versickert irgendwo. Das hat Kreise gezogen. Die komplette Kaserne, vom ersten bis zum letzten, alle haben sie von Jesus gewusst. Das waren Schlüsselpersonen. Wenn Paulus draußen gewesen wäre, hätte er halt Otto Normalverbraucher irgendwelchen Leuten das Evangelium erklärt, wäre gut gewesen. Aber diese Schlüsselpersonen, diese Elitesoldaten, von denen hätte keiner das Evangelium gehört. Und von dem her hat Paulus eben diesen Blick gehabt, diesen Weitblick, der uns und mir oft fehlt, dass Gottes Wege schon den richtigen Grund haben. Und darum sagt er, das hat alles so passt. Und eben diese Elitesoldaten, da war immer einer an Paulus gekettet, 6 Stunden lang. Und dann hat er 6 Stunden lang das Evangelium erklärt. Bis der gesagt hat, aus, ich kann nicht mehr, time out, bitte, Ablösung, der Nächste. Und dann ist der Nächste gekommen, dann Paulus, kann man richtig vorstellen, ja, hallo erstmal. Ich weiß nicht, ob du es schon wusstest, aber Jesus ist auch für deine Sünden gestorben. Und dann ist das wieder von vorn weggegangen. Und er hat dann wieder 6 Stunden lang das Evangelium erklärt. Und das habe ich mir so bildlich vorgestellt. Und dann habe ich gedacht, das wäre das Ideale für einen Tobias, wer ihn kennt. Also gedacht, das kann man richtig vorstellen. Tobias wird da 6 Stunden lang an Soldaten das Evangelium erklärt, bis sie der austauschen lässt. Und dann geht es wieder von vorn weg, bis er wirklich die komplette Kaserne durch hat. Und ich kann mir vorstellen, Paulus hat das richtig genossen. Er kann wirklich an jeden das Evangelium erklären. Das ist ja nicht nur so, dass Paulus an den Soldaten gefesselt war. Der Soldat war an Paulus gefesselt. Der hat nicht weg können. Aber wohin hat er dann nicht? Der hat sich das Evangelium auch haugen müssen, bis er alle durchgehabt hat. Denn hier weiß jeder, dass ich für Christus in Ketten liege. Er hat keinen auslassen. Das ist das Nächste, was da wichtig war, ist in dem Text. Jeder hat von Jesus erfahren. Und das Nächste, andere Christen werden mutiger. Vers 14, die meisten der Brüder, die meisten Brüder hier haben durch meine Gefangenschaft im Vertrauen auf den Herrn Mut gefasst und wagen es, das Wort Gottes ohne Furcht weiterzusagen. Also Evangelisation ist nicht nur innerhalb von der Kaserne, innerhalb vom Gefängnis passiert, sondern auch außerhalb. Das hat Kreise gezogen. Und es kommt vor, dass fähige Mitarbeiter im Schatten stehen, die vielleicht gar nicht wissen, welche Begabungen das sie haben, weil sie gar nicht die Chance haben, das auszuleben, gar nicht die Gelegenheit dazu bekommen. Und dann fallen plötzlich gute Mitarbeiter in der Gemeinde weg, eben Paulus im Gefängnis oder durch Krankheit irgendwas, und dann müssen die Nächsten nachrücken, müssen diesen Platz einnehmen. Und das ist oft eine gute Sache, eine förderliche Sache. Es wird der Stab quasi weitergegeben. Und da ist mir auch wieder das Bild vom Baum beschneiden, wenn man das jetzt auf die Gemeinde umlegt, eingefallen, dass Gott einem wirklich manche Mitarbeiter wegschneidet. Nächste Zangen mitgenommen. Werden weggeschnitten. Und dann haben andere Zweige wieder die Chance, dass da nachrücken. Und es gibt so Gemeinden, die hängen absolut am Pastor. Da predigt jeden Sonntag der Pastor. Gemeindeleitung macht der Pastor. Alle Entscheidungen trifft der Pastor. Und dann ist der Pastor plötzlich krank. ist im Krankenhaus, es ist sonst irgendwas. Habe ich schon so Geschichten gehört, ja, was ist dann, was tun wir dann? Da müssen die Leute auf einmal anfangen, da selbst die Bibel aufschlagen. Selbst überlegen, ja, was steht da, was heißt das? Oder es fällt ein Mitarbeiter bei der Musik weg. Dann muss ein anderer, der halt vielleicht nur 4 Akkorde auf der Gitarre spielen kann, dann nimmt der halt die Gitarre in der Hand. Und dann fängt er an zum Wachsen. Also solche Beschneidungen sind oft wirklich gute Möglichkeiten. Und Paulus ist eben da ein großes Vorbild im Glauben und es zieht Kreise. Und dann kriegen andere plötzlich auch Mut und folgen seinem Beispiel. Ja, wenn Paulus im Gefängnis predigen kann, ja, dann können wir das draußen der Freiheit ja auch. Und das haben sie angefangen. Was soll ihm passieren? Gott hat ja sowieso alles in seiner Hand. Die Frage an uns ist, wie mutig sind wir? Und was ist unser Platz? Was ist dein Platz in der Nachfolge? Was ist deine Aufgabe? Und der nächste Punkt, was ist deine Motivation? Vers 15, es gibt zwar einige, die aus Neid und Eifersucht predigen, andere aber verkündigen die Botschaft von Christus mit guten Absichten. Sie tun es aus der Liebe zu mir, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Die anderen verkündigen das Wort von Christus aus selbstsüchtigen Motiven. Sie sind nicht aufrichtig, weil sie mir die Fesseln noch schmerzhafter machen wollen. Also es gibt scheinbar eine falsche Motivation, das richtige Evangelium zu predigen. Da geht es jetzt nicht um Irrlehre, sondern es wird das richtige Evangelium gepredigt, aber aus einer völlig falschen Motivation heraus. Kommt man sich besser vor, wenn man sich irgendwie das Recht erworben hat, dass man da hinter der Kanzel stehen darf? Und es gibt so die Aussage, ja, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine drängende Frau. Jetzt bist du so lange Christ, jetzt wird es auch mal Zeit, dass du zum Mikrofon kommst. Du hast ja auch was zum Sagen, du hast nicht immer die anderen reden, du kannst ja auch was sagen. Kommt man sich dann besser vor? Ist das, also das kann sein, dass in einer Gemeinde dann die Aufgaben nicht nach Begabung verteilt werden, sondern nach Geltungsdrang. Der, der den Mund halt immer offen hat, der kriegt halt das Mikrofon. Obwohl ein anderer, der vielleicht schüchterner ist, weitaus geistreichere Sachen zu sagen hat. Neid, Eifersucht, das macht alles vor der Gemeindetür nicht unbedingt halt. Das war damals so und ist auch heute sicher so. Und wir kennen auch Streitereien in Gemeinden. Ich habe noch keine Gemeinde erlebt, wo es nicht zu Streitereien gekommen ist. Und meistens werden dann so theologische Meinungsverschiedenheiten vorgeschoben, die nicht unwichtig sind. Da muss man dann schon drüber reden, weil es da unterschiedliche Meinungen gibt. Aber in den allermeisten Fällen sind es einfach persönliche Empfindlichkeiten zwischen Menschen, die wirklich das Problem ist. Und da müssen wir uns immer wieder selbst auch kritisch hinterfragen, warum mache ich eigentlich meinen Dienst in der Gemeinde? Komme ich mir dann besser vor oder mache ich das für Jesus? Und warum habe ich vielleicht Probleme mit dieser oder jener Person in der Gemeinde? Und oft, wahrscheinlich bei jedem, ist es eine Mischung aus beiden. Einerseits hat man schon die richtigen Motive, man möchte wirklich Jesus dienen, aber auch andere Sachen kommen doch immer wieder durch. Das Ego ist nicht tot, es ist nicht mehr da. Und Stolz, und Lob und Anerkennung, das sind doch immer wieder so Punkte, dem Leben mitspielen. Und ich finde, ein tolles Vorbild ist in puncto Demut der Johannes der Täufer. Und das ist auch wieder ein super Vers zum Auswendiglernen, Johannes 3,30, er muss wachsen, ich muss abnehmen. Jesus muss größer werden, ich muss kleiner werden. Aber es gibt nicht nur richtige, sondern auch falsche Motive. Das Positive ist, Gott hat auch das in der Hand und er gewinnt immer. Und er nutzt nicht nur unsere Stärken und unsere Begabungen, sondern er nutzt auch unsere Schwächen und unser Versagen. Und deshalb sagt Paulus dann, aber was macht das schon? Es wird durch Christus verkündigt, ob es nun aus ehrlichen Beweggründen getan wird oder nicht. Hauptsache, es wird getan. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch künftig darüber freuen. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Die Hauptsache ist, dass Jesus gepredigt wird. Am besten natürlich mit der richtigen Motivation auch noch. Aber selbst wenn man eine schlechte Motivation dazu hat und Jesus predigt, kann Gott das verwenden. Soll uns natürlich nicht dazu animieren, mit einer falschen Motivation über Jesus zu reden, sondern mit der richtigen. So viel jetzt zum freudigen Rückblick, jetzt zum erwartungsvollen Ausblick. Ab Vers 19. Denn ich weiß, dass am Ende von all diesen Dingen meine Rettung stehen wird, weil er für mich betet und weil der Geist von Jesus Christus mir seinen Beistand schenkt. Also Paulus steht hier höchstwahrscheinlich am Ende seiner Inhaftierung und er hat eben diese Hoffnung, dass er bald freikommt, aber das ist nicht der wirkliche Grund für seine Freude. Ich erwarte und hoffe sehr, dass ich nichts tun werde, dass ich mich schämen müsste, sondern dass ich jetzt genauso wie bisher Jesus an mir und durch mich in aller Öffentlichkeit groß gemacht wird, sei es durch mein Leben oder durch meinen Tod. Also Paulus freut sich jetzt nicht so sehr wegen seiner Freilassung, sondern er möchte einfach unter allen Umständen, ob er jetzt gefangen ist oder frei ist, ob er lebt oder stirbt, er möchte Jesus groß machen. Der Kirchenvater Tertullian hat mal gesagt oder geschrieben, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Verfolgung wird letztendlich zum Erfolg. Auch schwer zu verstehen, schwer zum Leben, aber eine Tatsache, dass Gott durch Probleme Gott noch größer wird. Und Paulus, seine Freude hängt eben nicht von seinen Umständen ab, ob er jetzt da im Gefängnis ist oder frei ist. Seine Freude ist eine Willensentscheidung, basiert auf seinem Glauben und auf seinem Gottvertrauen. Ich will mich freuen und deshalb werde ich mich freuen. Und ich will und werde mich nicht von irgendwelchen Problemen runterziehen lassen. Und ich will und werde mich weiter für Jesus einsetzen, komme was da wolle. Das klingt jetzt ein bisschen nach Psychologie und zur Selbstsuggestion. Man muss es einfach immer und immer wieder weiter einreden, dass man sich freut. Dann wird man sich schon irgendwann freuen. Nein, das ist nicht der Fall, den wir kennen. Für Paulus hat das auch sehr viel mit gegenseitiger Anteilnahme zu tun, weil er für mich betet und weil der Geist von Jesus Christus mir seinen Beistand schenkt. Das ist eigentlich die Basis, auf der Freude aufgebaut werden kann. Kraft von Gott und Ermutigung von Menschen. Und was am Ende dann rauskommt, das bleibt Gott überlassen. Und dann kommt noch ein super Vers zum Auswendiglernen. Christian hat ihn heute schon vorgelesen. Denn das Leben heißt für mich Christus und das Sterben Gewinn. Oder anders gesagt, denn Christus ist mein Leben und das Sterben für mich nur Gewinn. Auch eine schwere Aussage, die man theologisch und theoretisch wahrscheinlich bejahen, schöner Vers, aber jetzt ganz praktisch, ganz wirklich, ganz ehrlich, ob man das immer so leben kann, ist Jesus wirklich dein Leben, dein alles, ganz, er ist die erste und die höchste Priorität, alles andere wird hinten angestellt, alles andere ist unwichtig, leicht gesagt, schwer gelebt. Ich glaube, auch hier sind wir einfach nicht frei von Fehlern. Auch hier haben wir immer wieder gemischte Gefühle. Einerseits, ja, das wollen wir. Andererseits wird es uns wahrscheinlich nicht immer so gelingen. Aber auch da behält Gott letztendlich den Sieg. Und er kennt uns, er weiß, wir sind Menschen. Es wird uns nicht immer so gelingen, wie wir das lesen und sagen und möchten. Letztendlich sind wir so oder so mit Erfolg und mit Versagen in seiner Hand. Wenn ich am Leben bleibe, bedeutet das fruchtbare Arbeit für mich. Und dann weiß ich nicht, was ich wählen soll. Ich fühle mich hin und her gerissen. Einerseits sehne ich mich danach, hinüberzugehen und bei Christus zu sein. Das wäre bei weitem das Beste. Andererseits ist es um euretwegen nötig, am Leben zu bleiben. Klar ist, im Himmel wird alles besser sein. Egal wie schön es da ist, im Himmel wird es schöner sein. Und trotzdem hängt Paulus an diesem Leben. Der Tod ist nicht das Ende, sondern der Tod ist quasi so die Intensivierung des Lebens. Das ist quasi, wenn man das Leben aus Spielsicht, das ist nächste Level, das ist ultimative Endlevel, der Himmel, das Reich Gottes. Und trotzdem hängt Paulus am Leben. Warum? Noch ein paar schöne Sonnenuntergänge erleben, ein paar schöne Sachen erleben, noch ein paar Menschen kennenlernen, Urlaub machen. Nein. Für Paulus bedeutet Leben Arbeit. Arbeit für die Gemeinde, Arbeit für Jesus. Und er fragt sich, was ist notwendiger? Nicht, was ist für mich jetzt schöner, sondern was ist notwendiger? Was will Gott? Ist es besser, wenn ich heimgehe zu ihm, oder ist es besser, wenn ich da bleibe? Darauf baue ich und deshalb bin deshalb gewiss, dass ich euch erhalten bleibe, damit ihr im Glauben vorankommt und die Freude darin erfahrt. Und wenn ich dann wieder zu euch komme, werdet ihr noch weiter mehr Grund haben, stolz und froh zu erklären, was Jesus Christus alles an mir getan hat. Paulus hat zwei Prioritäten. Einerseits Gott, die Liebe zu Gott, und da freut er sich schon drauf, dass er mal die Ewigkeit bei ihm verbringen darf. Auf der anderen Seite aber auch die Liebe zu den Menschen. Und das bedeutet für ihn Arbeit und letztendlich dann Frucht. Das Evangelium kann niemals ausgebremst werden. Und deshalb gibt es immer Grund zur Freude. Du wirst die Punkte ein bisschen zusammentragen. Was hat er für mich vorgesehen? Alle Dinge dienen zum Besten. Jeder soll von Jesus erfahren. Andere Christen werden mutiger. Was ist meine Aufgabe? Was ist meine Motivation? Wichtig ist Kraft von Gott und Ermutigung von Menschen. Und was ist meine Perspektive, meine Priorität, der Inhalt meines Lebens? Und wie wirkt sich das im Alltag aus? Ich freue mich und ich will und ich werde mich freuen. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Amen.